Einen schönen guten Morgen. Mir geht's blendend. Kann man es ein bisschen? So, schön. Ja, wir haben heute den zweiten Teil von unserer neuen Predigtreihe, wofür unser Herz schlägt. Begeisterung für Gott. Im Vorfeld, so bevor ich angefangen hatte, an der Predigt zu arbeiten, dachte ich, das wird jetzt eine einfache Sache. Weil ich muss ja nur von dem erzählen, wie es mir so geht mit Gott. Und da muss ich schon sagen, es gibt nichts Besseres in meinem Leben, als die Gewissheit, dass Gott für mich da ist, dass ich mit ihm leben kann. Es gibt nichts Größeres. Ich habe eine wunderbare Familie. Ich habe eine geniale Frau. Ich glaube, keine andere hätte es mit mir so lange ausgehalten. Es war nicht meine Frau. Ich habe so viele tolle Autos gehabt. Ich habe viele Ereignisse im Leben durchlebt, wo ich sagen konnte, ich bin wirklich begeistert. Aber nichts kommt an die Tatsache heran, dass Gott in mein armseliges Leben hineingetreten ist. Dass der ewige, der lebendige, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, sich mir ganz privat geoffenbart hat. Nicht durch Engelerscheinungen, nicht durch Visionen oder durch irgendwas, wo einem die Nackenhaare hochgehen, sondern so, dass ich es verstehen konnte, so, dass ich es annehmen konnte, so, dass ich mich zum einen überführt wusste von meiner Gottesferne und zum anderen, dass ich fassen konnte, dass ich ihn annehmen kann. Und er in mein Leben kam. Und schon als kleines Kind habe ich davon gehört, dass man Jesus ins Herz aufnehmen muss. Ich habe es getan. Ihr dürft mich beglückwünschen. Ich hörte von einem kleinen Jungen, der war beim Arzt. Und dann wurde er per Ultraschall untersucht, auch das Herz oder war es ein Röntgenbild. Und er guckt sich dann das Bild an und sagt, und wo ist jetzt Jesus? So manche wissen, wer es ist, ich verrat's nicht. Wo ist jetzt Jesus? Weil man hat ihm gesagt, dass Jesus ins Herz einzieht. Aber dieses Herz hat nichts mit unserer Pumpe zu tun, sondern es bildet das Zentrum unseres Seins. Es ist die tiefste eigene Persönlichkeit. Es ist die Quelle allen persönlichen Seins. Da darf Jesus wohnen, Raum gewinnen. Und ich habe es schon manchmal gesagt, wiederhole das gerne, mir ging es schon oft so, dass ich gerne ausgezogen wäre aus mir. Umso mehr bin ich begeistert, dass Jesus freiwillig eingezogen ist. Und ich sage euch was, er hält es aus mit mir. Und mit euch auch. Wir sind ja nicht immer so brav, nicht immer so lieb, nicht immer so einfach, nicht immer auf der Spur, sondern wir haben schon unseren Kopf und verheddern uns manchmal. Aber Jesus hält es aus. Er gibt uns nie auf. Er bleibt bei uns. Ich bin begeistert von uns. Wir wollen in diesen Wochen über das sprechen, was unsere DNA ausmacht. Die DNA, das ist ja die Erbmasse, die in jeder Zelle unseres Körpers gespeichert ist. Und es ist da alles festgelegt, wie wir aussehen und viel mehr. Aber es ist auch das, was wir weitergeben an die nächste Generation. Und da fragen wir uns natürlich schon, was wollen wir weitergeben? Was ist die DNA, das Erbgut? Und der Grundgedanke, der diesen Predigten zugrunde liegt, ist, wir wollen für etwas sein und nicht gegen etwas. Wir sind für Gott, wir sind für Menschen, wir sind für Kirche, wir sind für Dienst, wir sind für unsere Stadt und wir sind auch für Multiplikation. Wir sind für, die nächste Folie bitte. Deswegen unsere Themen, heute Begeisterung für Gott, dann wird folgen Wertschätzung für Menschen, Treue für die Kirche, das Beste für den Dienst gemeinsam für die Stadt und hinzugekommen aus aktuellen Gründen unserer Konferenz für Multiplikation. Was das bedeutet, das werden wir dann jeweils an den Sonntagen dann preisgeben. Was sollen andere über uns sagen? Wenn die Menschen auf die FOME zu sprechen kommen, was sollen sie erzählen? Es reicht nicht, wenn sie sagen, das sind die da hinten neben der Polizei. Oder das sind die, die das alte Krankenhaus jetzt so schön hergerichtet haben. Wir möchten gerne im Gespräch sein. Aber was sollen die Menschen über uns sagen? Das sind die, die für diese Stadt sind. Das sind die, die für Gott sind, die für den Glauben stehen, die positiv unterwegs sind, die begeistert sind von Gott. FOMI ist eine Kirche, in der man die Liebe Gottes erfahren kann. Das wäre mein Wunsch. Kirche, in der die Liebe Gottes wohnt. Was Stefan letzten Sonntag hier gepredigt hat, wer es nicht gehört hat, kann das gerne noch nachhören auf unserer Homepage, nämlich Kirche, in der die Liebe wohnt. Also kann ich nur empfehlen, großartige Predigt. Ich hätte sie heute gern nochmal gehört, aber wir hatten ja schon die Flyer mit den Terminen, so geht's nicht. Aber ich kann es jedem ans Herz legen. Man kann das ja auch runterladen und dann mehrfach hören. Ich glaube, das werde ich tun. Stefan hat davon erzählt, dass wir Menschen sind, die Vergebung brauchen. Dass Gott uns liebt, trotz unserer Fehler. Er vergibt Schuld und er erneuert uns. Wir dürfen ihm unsere Schuld, unser Versagen bringen und er vergibt. Aber er lässt uns nicht so, wie wir sind, sondern hilft uns, dass wir unser Leben ändern können und die gleichen Fehler nicht immer wieder tun. Die Sünderin oder die Ehebrecherin, die vor Jesus gebracht wurde. Ich möchte es nochmal in Erinnerung rufen. Jesus sagt, wenn sie dich nicht verdammt haben, tue ich es auch nicht. Aber gehe hin und tue es nicht mehr. Gott verdammt nicht, aber er lässt uns auch nicht, wie wir sind. Sondern er nimmt uns an die Hand in eine Partnerschaft und verändert uns von innen heraus. Dazu müssen wir aber einschlagen in seine Hand. Dazu müssen wir es zulassen, dass er Raum gewinnt in unserem Leben. Dass Jesus ja wirklich in unserem Herzen wohnt. Dass er auf dem Thron unseres Lebens sitzt. Und dann werden sich auch unsere Verhaltensmaßstäbe ändern. Begeisterung scheint oft so etwas zu sein, wo man so richtig aus sich rausgeht. Ich bin ganz begeistert von unserer deutschen Handballnationalmannschaft. Heute ist Endspiel. Ich bin keiner, der sonst regelmäßig Handball guckt, aber das ist schon ein Ereignis. Und wenn es mir möglich ist, werde ich das anschauen. Die als Außenseiter nach Polen fuhren und heute Abend im Endspiel stehen. Und wenn sie dann gewinnen, dann könnt ihr den Hans-Peter jubeln hören. Macht Fenster bei euch auf, ihr werdet mich hören. da wird etwas von Begeisterung offenbar. Vielen geht es so bei Fußballspielen, vor allem wenn die eigene Mannschaft gewinnt. Ne? Wenn sie verliert, ist die Begeisterung natürlich nicht so groß. Oder bei einem Rockkonzert, da sollst du mal die Leute sehen, wie begeistert die sind. Oder bei einer anderen künstlerischen Darstellung. Die Leute, die geraten richtig außer dem Häuschen. Aber das ist ja nur ein Teil von Begeisterung. Begeisterung bedeutet ja nicht immer, dass man jubelt und schreit und sich kaum noch im Zaum fassen kann. Ich kenne ganz andere Spielarten von Begeisterung. Begeisterung zum Beispiel, wenn man gute Qualität genießt. Roland, ha? Ein gutes Auto. Oder gute Musik. Ich war vor vielen Jahren mal begeisterter Hörer von guter Musik mit einer guten Stereoanlage. Ich stand manchmal nur vor den Lautsprechern und habe nur gehört, wie sie funktionieren. Ob da ein Kratzen ist, ob da irgendwas anderes. Und ich weiß, es gibt Leute, die sind davon begeistert, von Technik. Andere sind begeistert von irgendwelchen Hobbys, von Fotografie. Aber das ist keine Begeisterung, wo man jetzt schreit und jubelt und tanzt und so wie bei einem Fußballspiel, sondern das ist eine tief empfundene Begeisterung. Oh, es gab Zeiten, da habe ich mich in unser Auto reingesetzt und habe gesagt, wow, ich fahre Mercedes. Ein tolles Auto. Ich war begeistert, wie die Türen verkleidet sind. Ich war begeistert, wie alles funktioniert hat. Und manchmal, wenn ich es reparieren musste, war ich auch begeistert, weil ich dachte, da haben sich die Ingenieure wirklich mal Gedanken gemacht, wie man ohne sich die Finger zu brechen auch an die Dinge rankommt, die so im Auto auch funktionieren müssen. Das ist eine ganz andere Art. Also da hat mich keiner auf der Straße jubeln gehört. Diese Begeisterung, die war so tief in mir. Manche sind ganz begeistert von Aktivitäten. Es gibt begeisterte Wanderer. Ja, die schreien nicht durch den Wald oder durch die Berge. Ne? Na gut, das Jodeln. Das hat man wohl auch aus Begeisterung erfunden. Das kann schon sein. Aber im Allgemeinen ist es eine Begeisterung, die ein freudiges Erregtsein hervorruft, begeistert. Begeistert vom Kochen und vom Essen. Begeistert von Musik oder irgendwelchen schönen Hobbys. Begeistert von Kunst, die zum Staunen einlädt. Ab und zu male ich ja auch. Aber früher mehr als heute. Und ich beobachte mich, wenn da ein schönes Bild hängt, dass ich ganz dicht hingehe und gucke, mit welcher Technik wurde das gemacht. Wie sind die Farben verteilt? Hat es Raum und Weite? So, das ist Begeisterung. Das tue ich nicht als Kritiker und sage, Gott, das hätte man besser machen können, sondern weil ich das so genial finde. Ich bin begeistert von solchen Augenblicken, wo man sich etwas widmen kann. Ich fotografiere gern. Ich bin begeistert von Spinnen. Ja, von Insekten. Am liebsten fotografiere ich ganz kleine Dinge. Makrofotografie. Weil gerade in den kleinen Dingen findet man oft die großartigsten Dinge. Begeisterung. Ich lasse es zu, dass mein Herz bewegt wird. Ich beschäftige mich damit. Ich gebe ihm Raum und Zeit in meinem Leben. All das hat mit Begeisterung zu tun. Begeisterung für Gott. Der Duden sagt, Begeisterung ist der Zustand freudiger Erregung, des leidenschaftlichen Eifers, von freudig erregter Zustimmung und jetzt das Beste, was der Duden sagt, von leidenschaftlicher Anteilnahme getragener Tatendrang. Wow! Denn wenn ich so ein Bild sehe, dann sage ich, ich muss wieder malen. Begeisterung setzt etwas frei, was mich in Aktion bringt. Begeisterung. Begeisterung von Gott. Der Merkvers für heute kommt aus Apostelgeschichte 4, Vers 20. Und da heißt es, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es ja nicht lassen. Die waren begeistert. Das war Petrus und Johannes. Und zwar hatten sie tags zuvor was Wunderbares erfahren, dass Gott aufgrund ihres Dienstes einen Lahmen geheilt hat. Der saß tagtäglich an der schönen Pforte am Tempel und hat gebettelt. Und Johannes und Petrus wollen in den Tempel an ihm vorbei und er ruft, eine milde Gabe, gib mir doch was. Und Petrus ergreift das Wort und sagt, Silber und Gold haben wir nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und Kraft durchströmt diesen Lahmen. Und er wagt es, sich zu bewegen und steht plötzlich auf wackeligen Beinen, die sich stabilisieren und binnen kurzer Zeit zu einer völligen Heilung führen. Und er rennt tanzend durch den ganzen Tempel und lobt Gott. Das hat Gott getan. Und als die Menschenmassen zusammenlaufen, ergreift Petrus das Wort und sagt, liebe Leute, die Kraft, die diesen Mann geheilt hat, ist nicht unsere Kraft, sondern diese Kraft, die kommt von Gott. Was hier gewirkt wurde, hat Jesus getan, der, den ihr gekreuzigt habt. Aber er blieb nicht im Grab. Er ist auferstanden und er lebt und er ist erfahrbar. Und er lädt die Menschen ein zum Glauben an Jesus Christus. Und viele Menschen trafen eine Entscheidung, diesem Jesus zu folgen. Der war nicht mehr sichtbar, aber seine Gegenwart war so deutlich wahrnehmbar, dass die Menschen sagten, das wollen wir haben. Da sprang etwas über von dieser Begeisterung, die in Petrus und in Johannes war. Boah, wenn Jesus so ist, dann soll er auch in meinem Leben sein. Als die fromme Elite davon hörte, was da los ist, kamen sie gleich und sagten, da müssen wir mal nach dem Rechten gucken. Und sie haben Petrus und Johannes einkassiert, haben sie in den Kerker geschmissen, haben sie erstmal schmoren lassen und haben dann beratschlagt, was machen wir jetzt mit denen, was machen wir mit denen? Irgendwie müssen wir die zum Schweigen bringen, am besten wir beseitigen sie. Aber einige sagten, na, das können wir nicht machen. Da waren so viele Zeugen und die haben gesehen, was passiert ist. Da geht es uns nachher an den Kragen, wenn die mitkriegen, wir haben diesen Leuten was angetan. Oh, große Probleme. Diskussion hin und her. Naja, wir werden es so machen. Wir werden ihnen morgen mal erzählen, was mit ihnen passiert, wenn sie noch ein einziges Mal im Namen von Jesus so etwas tun oder über ihn predigen. Und der Morgen kam, Petrus und Johannes wurden vor den Hohen Rat zitiert und dann ging's los. Das geht aber nicht, auf keinen Fall. Und ihr habt, und ihr bringt alles durcheinander. Und dann steht nur, dass sie ihnen drohten. Das könnt ihr euch jetzt ausmalen, was die wohl gedroht haben. Bestimmt nicht, dass sie kein Geburtstagsgeschenk kriegen, wenn sie so weitermachen. Oder eine schlechte Note in Religion. Die haben gesagt, ihr wisst, wir haben Mittel und Wege, euch zum Schweigen zu bringen. Ihr habt Glück, dass so viele Zeugen da waren, aber es kommen andere Zeiten. Wir lassen euch nicht aus den Augen. Seid euch sicher, alles, was ihr sagt oder tut, wir kriegen's mit. untersteht euch, noch ein einziges Mal so etwas oder etwas Ähnliches zu tun, dann seid ihr weg vom Fenster. Das merkt euch. Das war schon eindringlich. Und die Antwort, die die beiden dann gaben, die haben wir in unserem Merkvers. Aber wir können es ja nicht lassen. Wir können es ja nicht lassen. Es geht doch gar nicht anders. Wir können es nicht lassen, von Jesus zu reden. Was da in uns drin ist, das muss auch heraus. Sonst müssen wir explodieren. Aber das wäre auch nicht schön. Weshalb bin ich von Gott begeistert? Ich, Hans-Peter Weber, Gerberstraße 20. Weil er ist, wie er ist. Ich habe 3 Unterpunkte an dieser Stelle. Der 1. Unterpunkt heißt, was mich betrifft. Der 2. heißt, was ihn betrifft. Warum bin ich begeistert? Ich sage etwas über das, was mich betrifft. Warum bin ich begeistert? Ich sage etwas, was ihn betrifft. Und als 3. will ich sagen, was die Welt betrifft, in der wir leben. Ich bin begeistert von Gott, tief beeindruckt. Ich sage, es gibt nichts Besseres und Größeres und Schöneres in meinem Leben als die Beziehung zu ihm, weil er alle meine grundlegenden Probleme gelöst hat. Damit meine ich nicht alltägliche Probleme oder Schwierigkeiten. Ich meine schon die grundlegenden Probleme, das, was viele Menschen bewegt und worüber sie keine Ruhe und keine Antwort finden. Da ist zum einen die Notwendigkeit, dass wir wissen müssen, dass wir etwas wert sind. Es gibt viele Menschen, die fühlen sich nutzlos und wertlos. Viele verzweifeln am Leben. Sie sagen, wenn was passiert, ich komme immer zu spät. Wenn irgendwo was verteilt wird, für mich bleibt nichts übrig. Wenn Menschen geehrt werden, mich vergisst man. Und vieles mehr. Viele, die haben so eine Mauerblümchenhaltung eingenommen. Und mag sein, dass das Leben dir wirklich so böse mitgespielt hat. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott ist nicht so. Für ihn bist du wichtig. Genauso wichtig wie jeder andere. Du bist ein Individuum. Du bist geschaffen als Gegenüber Gottes. Du hast die Bestimmung, ewig mit ihm Gemeinschaft zu haben. Gott hat in dich das Potenzial hineingelegt, ein Segen für andere zu sein, in dem Rahmen, den er dir zugemessen hat. Du kannst andere anlächeln. Du kannst andere ermutigen. Du kannst für andere beten. Du kannst viel, viel mehr. In dir ist das Potenzial. Du bist wichtig. Du bist wertvoll. Du bist bei Gott bekannt. Er sieht dich und er ruft dich beim Namen. Ich weiß das jetzt. Als Mensch komme ich noch immer in der Situation, dass ich mich manchmal, und das ist eigentlich nicht gut, vergleiche. Warum haben andere das viel einfacher gehabt im Leben? Warum werden andere viel mehr von Gott gebraucht und das so offensichtlich nach außen hin? So viele Fragen, warum, warum? An irgendeinem Punkt, da durfte ich lernen, ich darf sein, wer ich bin. Und ich muss nicht sein wie andere. Ich bin ich und das ist gut so. Und Gott sagt ja zu mir. Und er hilft mir, meinen Platz einzunehmen. Und zwar den Platz, den er mir zuweist. Ich bin begeistert. Weil ich weiß jetzt, dass Gott über meinem Leben sich Gedanken gemacht hat. Nicht meine Gedanken. Seine Gedanken. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken und seine Wege sind höher als unsere Wege, so sagt Jesaja. Ich kann zur Ruhe kommen darin, dass ich sage, ich bin wertvoll. Ich bin von Gott gesehen. Mein Leben hat wirklich Sinn, vom ersten bis zum letzten Tag. In jedem Moment, ob ich sehe oder nicht. Sinn durch ihn. Gäbe es ihn nicht, dann wäre all das, was ich eben gesagt habe, sehr fraglich. Denn dann wäre ich für eine gewisse Zeit hier und ganz schnell weg. Und spätestens in 2 Generationen würde niemand mehr an mich denken, dass mich gab, was ich getan habe, nichts wäre da. Aber so weiß ich, mein Leben hat Gewicht. Alle Tage meines Lebens waren in sein Buch geschrieben, bevor einer da war. Ich bin wer? Du bist jemand. Du bist kein Niemand. In der Offenbarung, da gibt es eine Stelle, die wird ganz schnell überlesen. Und zwar gibt es da weiße Steine, auf denen unser Name geschrieben ist. Ein Name, den niemand kennt, als nur er. Ich bin begeistert, dass es einen weißen Stein gibt, auf dem steht mein Name. Und dieser Name ist ganz anders als alle anderen Namen. Er bezeichnet mich ganz persönlich, wie ich bin und was ich für Gott bin. Das ist mein Name. Ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, wohin ich gehe. Ich weiß, warum ich da bin. Aber das gibt mir so viel Wert, so viel Selbstbewusstsein, so viel Frieden ins Herz, dass egal, wie andere über mich denken oder welche Situationen gerade in mein Leben drängen, bei ihm bin ich sicher und zu Hause. Er liebt mich so, wie ich bin. Und ich darf sein, wer ich bin. Und ich darf den Weg der Veränderung gehen, den er für mich hat. Er gibt mir Sicherheit. Auch in meinen Fragen, auch wo ich mit Gebeten und Wünschen vor ihn komme. Oftmals bete ich, Herr, nicht um meinetwillen, aber um deines Namens willen. Wir finden Gebete in der Heiligen Schrift, da heißt es, um deiner Treue willen. Um deiner Heiligkeit willen. Gott selbst bringt sich ins Spiel. Und er ist mein Vorbild und mein Maßstab. Ich bin begeistert von ihm. Epheser Kapitel 3, Abvers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wow, ihr Musiker, könnt ihr das nicht mal vertonen? Das wäre es wert. Das ist eine Hymne. Und sie wird beendet mit Amen. So sei es oder so ist es. Ich bin begeistert von Gott. Nun möchte ich etwas sagen über das, was ihn betrifft. Warum bin ich so begeistert von ihm? Das Erste, was mir einfiel, er ist treu. Gott ist treu. Oh, ich spüre eure Begeisterung. Genießt es, ihr müsst nicht jubeln jetzt. Ihr dürft Amen sagen oder Halleluja. Ihr dürft einfach nur befreit durchatmen und sagen, wow, das gilt ja mir. Gott ist ja mir gegenüber treu. Gott ist treu. Immer treu. Immer. Immer zuverlässig. Das heißt nicht, dass er immer tut, was wir wollen. Gott ist sich treu uns gegenüber. Er ist treu den Zusagen, die er gegeben hat. Und seine Zusagen erfüllen sich deswegen an uns, weil Gott sich selbst treu ist. Er ist auch uns treu, er steht zu uns. Er ist gerecht und gleichzeitig gnädig. Das deutlichste Zeichen für Gottes Gerechtigkeit und Gnade ist für mich das Kreuz. Weil Gott gerecht ist, konnte er die Sünde nicht einfach kleinreden, beiseite tun, sondern musste der Forderung der Sünde nachgeben. Und die Forderung der Sünde ist der Tod. Der Sünde sollt, sagt Paulus, ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes, so und jetzt kommt die Gnade ins Spiel, ist das ewige Leben in Christus Jesus. Gott ist gerecht und wir könnten es aus uns selbst niemals sein. Wir könnten theoretisch ab heute gerecht leben. Wir müssten halt aller Ungerechtigkeit absagen und ab sofort nichts mehr tun, was Vergebung braucht. Dann frage ich aber, was wäre mit dem, was bis heute passiert ist? Das wäre ja nicht weg dadurch, dass wir ab heute etwas anderes tun. Versteht ihr? Wenn jemand Schulden aufgehäuft hat und entschließt sich eines Tages dazu, ab sofort mache ich keine Schulden mehr, dadurch sind ja seine Schulden, die er bis dahin aufgehäuft hat, nicht weg. Die müssen ja zurückbezahlt werden. Nur er kann es gar nicht. Er kann sich dazu entscheiden, keine Schulden mehr zu machen. Aber dazu, seine Vergangenheit bleibt bestehen. Und jetzt kommt einer ins Spiel, der die Schulden bezahlt. Der unsere Schuld auf sich nimmt und unsere Strafe, nämlich den Tod, am Kreuz selbst durchleidet. Christus. Dort wurde unsere Schuld gerichtet. Und gleichzeitig ist es der größte Gnadenakt, den wir uns vorstellen können, in dem Gott selbst Mensch wird und am Kreuz für uns stirbt. Gnade und Gericht am selben Ort, das Kreuz. Ich bin begeistert, dass Gott das getan hat. Es gäbe für niemanden von uns die Chance auf ewiges Leben, wenn Jesus nicht gestorben wäre. Gott ist geduldig und beständig und zuverlässig. Der Volksmund sagt, kleine Sünden straft Gott sofort. Hans-Peter sagt, das ist ein Unsinn. Weil wenn das so wäre, dass Gott kleine Sünden sofort bestraft, dann würden tagtäglich die Leute schreiend durch die Straßen laufen. Gott wartet, Gott ist geduldig.
Bis Gott Gericht schickt über ein Volk oder eine Person, muss viel passieren. Aber irgendwann ist das Fass halt voll. Das ist so. Gott wartet lange hin, er ist geduldig. Und er räumt die Chance ein, sich zu ändern und Vergebung in Anspruch zu nehmen. Aber irgendwann kommt auch der Tag, wo abgerechnet wird. Gott ist beständig und zuverlässig. Was er sagt, das tut er auch. Gott ist herrlich. Seine Schönheit begeistert mich immer wieder. Es ist keine Schönheit, die ich mit Augen sehen kann. Es ist die Schönheit seines Wesens und seiner Person, die in meinem Geist und in meiner Seele Herrlichkeit hervorruft. Begeisterung. Gott ist ehrfurchtgebietend. Manchmal muss ich in der Anbetung ganz still werden. Kann ich nicht mehr begeistert laut singen, sondern werde ich ganz andächtig. Und ich kann nur noch staunen über Gottes Größe und Liebe. Auch das ist Begeisterung, dieses Staunen über Gott. Es ist nur eine andere Ausdrucksform. Er ist mächtig und er ist heilig. In ihm ist überhaupt nichts Falsches, nichts Hinterhältiges, nichts Habgieriges, nichts Egoistisches. Gott ist so unvergleichlich gnädig und mächtig und heilig, die Worte reichen nicht. Ich ahne etwas, ich spüre etwas, ich erfahre etwas und weiß, es ist nur der Spalt durch die Tür, durch die sein Licht kommt. Aber es kommt der Tag, an dem die Tür nicht nur geöffnet wird, sondern wo ich hindurchgehen werde. In sein Licht. Ich bin begeistert. Das wartet. Das ist meine Hoffnung und mein Ziel. Und obwohl Gott im Himmel ist, ist er nahe, weil der Himmel nicht irgendwo ist, sondern mitten unter uns. Jesus hat gesagt, das Himmelreich ist mitten unter euch. Die Gegenwart Gottes ist jetzt hier, mitten unter uns. Gott kann wirklich in meinem Leben Wohnung machen. Himmel kommt in mein Leben. Himmel kommt in unsere Mitte hinein. Himmel wird erfahrbar, da wo sich Gottes Gegenwart manifestiert. Der Himmel ist größer als die geschaffene Welt. Er durchdringt alles. Wohin sollte ich fliehen vor dir, sagt der Psalmist. Wenn ich ans äußerste Ende des Universums fliehen würde, dort wärst du. Und sogar wenn ich in den Tod ginge, ins Totenreich, wärst du auch dort. Und er beschreibt das in wunderbaren Worten. Überall finde ich dich. Wo Gott ist, ist Himmel. Gott war noch nie außerhalb von seinem Himmel. Und Jesus hat den Himmel auf die Erde gebracht, für uns erfahrbar. Gott ist nahe, er ist freundlich, er ist verständnisvoll. Römer 11, Abvers 33. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Oh ja, wir haben Gott schon oft versucht zu beraten, stimmt's? Aber er wusste es immer besser. Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Und das Dritte. Ich bin von Gott begeistert, weil ich sehe, was die Welt betrifft. Er hat sie geschaffen. Ohne Zweifel für mich. Ob es da am Anfang geknallt hat, also der Urknall, warum nicht? Die Bibel sagt, dass Gott alles, was geschaffen ist, aus dem Nichts heraus geschaffen hat. Am Anfang war nur Energie und die kam von Gott. Und die hat alles ins Leben gerufen, was da ist. Gott ist der Ursprung alles Seins. Er hat die Welt von Anfang an geliebt. Er liebt sie noch immer. Und so sagt es Jesus, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und er sagt, das Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist die pure Liebe Gottes. Gott liebt den Menschen, aber Gott liebt auch seine Schöpfung. Gott liebt die Schöpfung, die er gemacht hat. Und er hat sie aber für eine bestimmte Zeit gemacht. Und dennoch wird die Schöpfung nicht einfach in eine Nichtschöpfung zurückgeführt werden, sondern die Bibel sagt, dass Gott Himmel und Erde neu macht. Dass es ein neues Jerusalem gibt, dass es dort Bäume gibt, dass beim Hochzeitmahl des Lammes selbst Jesus wieder Wein trinken wird. Ich bin überzeugt, alles Schöne, was hier diese Welt birgt, alle Herrlichkeit, alles, was interessant ist, was uns staunen lässt, wird in der neuen Schöpfung noch in viel größerem Ausmaß vorhanden sein. Im Himmel wird es nicht langweilig, sondern da geht es erst richtig los. Gott liebt. Ich bin begeistert, dass Gott einen allumfassenden Plan hat. Und im Zentrum dieses Planes, da stehen wir, du und ich. Ich bin begeistert. Philipper 2, Abvers 5. So seid gesinnt wie Jesus Christus. Er war Gott in allem gleich und stand auf einer Stufe mit ihm. Er sah seine Macht darin nicht als etwas, was er unbedingt festzuhalten galt. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ich bin begeistert. Johannes und Petrus sagten, wir können es ja nicht lassen. Wir können es ja nicht lassen. Ich bin ehrlich. Ich habe es oft gelassen. Kannst du auch so ehrlich sein? Luther wird nachgesagt, dass als er vor dem Reichstag in Worms stand, dass er sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Ob das so war, wir wissen es nicht. Das ist eine Überlieferung. Jemand sagte mal, Luther wäre da gestanden und hat gesagt, hier stehe ich, ich kann auch ganz anders. Gott helfe mir. Oder Gott helfe euch. Das ist wohl Erfindung. Eindeutig. Aber ich finde da etwas von mir, von meinen Ängsten, auch von meinem Denken, dass ich nicht sagen kann, ich kann gar nicht anders. Aber was ich sagen kann heute Morgen, das ist, ich will nicht anders. Ich will es nicht lassen. Ich will es nicht lassen, von ihm zu reden. Ich will es nicht lassen, ihn zu lieben. Aber das stimmt, das kann ich auch nicht. Ich kann nicht anders. Kommen wir zurück zum Ich kann. Ich kann es nicht. Ich kann nicht anders, als ihm zu vertrauen. Ich kann nicht anders, als mein Leben nach ihm auszurichten. Ich kann nicht anders, als ihm zu dienen, als ihn zu preisen. Ich kann nicht anders, als für ihn zu leben. Gott helfe mir und euch. Amen.